unsichtbare HelferInnen, die das Internet am Laufen halten. Aber sie stehen vor dem Burnout. Open-Source-ProgrammiererInnen nutzen Schwarmintelligenz und teilen ihre Entwicklungen mit der ganzen Welt. Dank ihnen gibt es die Betriebssysteme Android und Linux und den Messenger Signal. Aber die Menschen, die die Grundlage dafür liefern, arbeiten oft unbezahlt, manchmal rund um die Uhr und oft ohne Anerkennung. Warum tun sie das? Und wie lange noch? Darüber spreche ich jetzt mit dem BR-Journalisten André der Hörmeier vom Podcast Wild Wild Web. Hi André.
Hi David.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Montag, der 7. Juli.
Ja, mein Name ist Gina Heuske. Ich produziere ein Produkt, was ich umsonst ins Netz stelle, damit das jeder nutzen kann. Und das ist halt irgendwo schon auch verdammt cool und irgendwie Sci-Fi.
Gina ist eine Diplom-Programmiererin aus der Nähe von Frankfurt. Mit der habe ich dieses Jahr ein Remote-Interview geführt über viele, viele Stunden, weil es wirklich eins der spannendsten Gespräche war, was ich, glaube ich, in diesem Jahr geführt habe.
Das jetzt ist halt cool. Das macht Spaß. Das ist irgendwie, ich habe den Eindruck, ich mache einen Unterschied. Ich ändere was an der Welt.
Gina ist eine sehr besondere Art Programmiererin, würde ich sagen. Sie glaubt nämlich an so eine Art Utopie.
Ich meine, ich bin großer Star Trek-Fan. Ich wünschte, dass die Welt so funktionieren würde und irgendwo ist das halt so mein Mini-Star Trek hier.
Wie sie mir das erzählt hat, ist Star Trek ja wirklich so eine total utopische Zukunftsfantasie eigentlich. Also eine Welt, in der es kein Geld mehr gibt, in der es viel um Kooperation geht, in der jeder so das macht, was er am besten kann, um die Gesellschaft voranzubringen und in der vor allem Wissenschaft und Wissen, dass man Wissen teilt, total wichtig ist. Und nach diesen Idealen lebt Gina eben auch. Und deshalb ist sie, ich habe gesagt, eine besondere Art von Programmiererin. Sie ist nämlich Open-Source-Programmiererin. Mhm. Genauer genommen sogar eine Maintainerin. So nennt man die Menschen, die quasi so den Hut aufhaben für ein Projekt und schauen, dass es immer geupdatet wird.
Open-Source, da denke ich natürlich sofort an Wikipedia beispielsweise. Da denke ich an Signal, an Android, also an dieses Betriebssystem. Mhm. All diese Dinge sind durch Open-Source entstanden, also durch Schwarmintelligenz, um es mal ganz einfach zu sagen. Würdest du das unterschreiben?
Dieser Vergleich zu Wikipedia ist ganz interessant und damit können vielleicht die meisten Menschen auch direkt was anfangen. Ne? Wikipedia ist etwas, wo ganz viele Menschen aus der Welt gemeinsam an einer Enzyklopädie arbeiten, die meisten davon auch irgendwie freiwillig. Und so ähnlich ist die Open-Source-Bewegung auch entstanden. Es geht unter anderem zurück auf einen Programmierer, Richard Stallman heißt er, der am MIT gearbeitet hat, also dieser legendären Elite-Uni für Technologie in den USA. Und der hatte da vor vielen, vielen Jahren schon ein Problem mit seinem Drucker und wollte den ein bisschen umprogrammieren und dem sagen, ja, mach doch mal das eher so, wie ich mir das gerade vorstelle. Und hat gemerkt, die Software, die lässt das gar nicht so zu, was ich gerade von der verlangen will. Weil der Hersteller hat die halt beschränkt, dass man die nicht einfach verändern kann. Der hat dann so eine Bewegung von Programmierern losgestoßen, die gesagt haben, Software sollte eigentlich frei sein. Man sollte Software immer verändern können und weiterentwickeln können. Und die haben dann angefangen, ihren Code einfach öffentlich verfügbar zu machen. Über frühe Versionen des Internets und dann auch im Internet, als das immer größer geworden ist. Und haben gesagt, hey, hier sind die Sachen, die wir programmiert haben. Hier ist der gesamte Code. Schaut euch den an und macht, wenn ihr Programmierer seid, verwendet den gerne. Oder schlagt Verbesserungen vor.
Also für alle, die nicht so drin sind in der Welt des Internets, mit Code sind im Grunde die Anweisungen für Computerprogramme in einer Programmiersprache gemeint.
Grundsätzlich, als die Open-Source-Bewegung wirklich groß wurde, so Ende der 90er Jahre, gab es da von Firmen, allen voran von Microsoft, auch total Widerstand. Die gesagt haben, das kann doch nicht sein, dass ihr hier alles kostenlos zur Verfügung stellt. Wir müssen doch irgendwie Geld verdienen mit unseren Produkten. Da gab es wirklich einen großen Kampf. Aber irgendwann hat man gesehen, diese Open-Source-Bewegung ist eben nicht nur interessant, weil sie diesen hehren Idealen folgt, sondern weil die Programme auch teilweise einfach viel effizienter und schneller weiterentwickelt werden auf die Art und Weise. Und ein großes, großes Beispiel ist der Linux, das Betriebssystem. was extrem erfolgreich geworden ist, weil es sich so schnell gewandelt hat, weil so viele Leute in ihrer Freizeit am Anfang oft und dann auch immer mehr als Beruf auf der ganzen Welt daran mitgearbeitet haben. Und das wird heute zum Beispiel, wenn wir über Server reden und überall so, was vielleicht so ein bisschen die Hinterbühne des Internets ist, ist Linux mit Abstand das am meisten verwendete Betriebssystem. Aber man sieht das zum Beispiel auch bei Browsern wie Firefox oder auch einige Komponenten von Android, dem Betriebssystem. Du hast schon Signal angesprochen. Das sind einfach Programme, die so erfolgreich geworden sind, weil es so eine effiziente Art und Weise ist, Dinge weiterzuentwickeln, wenn einfach ganz viele Menschen gleichzeitig daran arbeiten können. Bei eigentlich fast allen großen Digitalunternehmen stecken irgendwelche Open-Source-Komponenten drin, die meist als Hobbyprojekte irgendwo mal angefangen haben.
Ist das so eine große Community? Ist das eine kleine? Sind das wenige, die das machen? Kannst du das überblicken?
Das ist, weil wie so vielen Dingen mit dem Internet, das Internet ist messy. Es passiert ganz viel gleichzeitig und ich glaube, es gibt jetzt keine komplett seriöse Erhebung, die dir sagen könnte, so viele Open-Source-Programmierer gibt es. Mhm. Es gibt Zahlen von GitHub, der größten Open-Source-Plattform. Die haben über 100 Millionen Entwickler-Accounts inzwischen, sagen sie.
Ja, okay.
Und dieses Kollaborieren, also dass da wirklich eine Schwarmintelligenz über den ganzen Planeten hinweg an Projekten gemeinsam zusammenarbeitet, teilweise auch ohne Bezahlung, da kommt für Gina eben diese Analogie zur Welt von Star Trek ins Spiel, wo Wissen ganz vorne steht und alle anderen Dinge erstmal nachrangig sind, wie man damit Geld verdient und so weiter. Und genau so hat sie mit ihrem Projekt auch angefangen.
Ich bin die Creatorin und Maintainerin von Octoprint.
Gina hat ein Programm entwickelt, 2012 hat sie damit angefangen, einfach so aus ihrem Interesse heraus, mit dem man 3D-Drucker fernsteuern kann.
Weil ich einen 3D-Drucker mir gekauft hatte, der stand dann neben mir im Büro, musste die ganze Zeit mit meinem Rechner verbunden sein, stundenlang halt, weil so ein Druckjob dauert halt auch mal durchaus mehrere Stunden bis Tage.
Du willst ja nicht immer, wenn du irgendwas an deinem 3D-Drucker machst, irgendwie daneben stehen, sondern du... Vielleicht bist du irgendwo spazieren und kannst aus der Ferne ja mal einstellen, was dein 3D-Drucker machen soll.
Und daraufhin habe ich mich halt dann über meine Weihnachtspause damals hingesetzt und Octoprint erschaffen, das mir halt erlaubt, einen 3D-Drucker aus der Ferne über ein Webinterface zu überwachen. Und ja, das war damals halt die Kernidee, die mein persönliches Problem gelöst hat. Und anscheinend hat es auch das Problem von sehr vielen anderen Leuten gelöst.
Und dann hat sie aber gemerkt, okay, hier mein Hobbyprojekt, was ich ins Internet gestellt habe, das verwenden ganz schön viele Leute auf einmal.
Als das erste Release damit dann auch gelauncht ist und die ersten Zahlen eintrudelten, war meine Reaktion darauf, dass ich mich erstmal unterm Tisch versteckt habe, weil ich auf einmal so eine Verantwortung auf meinen Schultern gespürt habe.
Sie hat mir das beschrieben, dass es wie mehrere Stadien voll Menschen sind, die das benutzen.
Das war damals ein Moment, da habe ich erstmal mich etwas überfordert, überwältigt gefühlt. Und ich habe tatsächlich mich wirklich, das ist kein Scherz, ich habe mich wirklich erstmal unterm Tisch versteckt für eine halbe Stunde und habe das verarbeitet.
Und das ist so ein super spannender Moment, an den halt viele Open-Source-Programmiererinnen irgendwann kommen, wo so aus einem Hobbyprojekt sowas ganz Großes wird. Mhm. Und für Gina war das auch so ein Moment, wo sie auf einmal gemerkt hat, okay, das war jetzt alles spannend. Und das hat ihre Neugierde so befriedigt. Aber es gibt jetzt auch eine Menge Druck auf einmal, wenn so viele Leute dein Programm benutzen.
Aber woher kommt der Druck? Ich meine, das ist letztendlich, nutzen das andere Leute. Das kann ja ihr am Ende dann auch ein bisschen egal sein, oder nicht?
Genau, da wird es nämlich ein bisschen komplizierter. Erstmal ist das ja einfach auch cool, ne?
Ja, total.
Coole Bestätigung. Ja. Und du kriegst ja auch, und das ist ja das Tolle an der Community, dann Vorschläge von anderen Open-Source-EntwicklerInnen, die mit dir kollaborieren wollen und so weiter. Auf der anderen Seite aber bist du eben auch, so sieht es zumindest Gina und so sehen es viele, weil die haben auch immer oft ein großes Pflichtbewusstsein, dafür verantwortlich, dass da nichts schief geht. Mhm. Und dass die Sachen gut funktionieren und dass sie weiterentwickelt werden.
Also im Grunde genommen, ein Maintainer sorgt halt dafür, dass das Stück Software, das meistens er oder sie vorher geschrieben hat, auch weiterhin läuft. Es ist halt so, das ist ja nicht was, du schreibst das und dann läuft das auf alle Ewigkeit. Da kommen neue Sachen dazu, da fallen vielleicht alte Sachen weg, darauf musst du das dann auch anpassen, damit halt, wenn jemand das Ding versucht, zwei Jahre nachdem du es geschrieben hast, zu installieren, es immer noch sich installieren lässt, auch immer noch startet. Dann kannst du davon ausgehen, egal wie viel Mühe du dir gibst, keine Software ist fehlerfrei. Du wirst garantiert da irgendwelchen Murks drin gemacht haben, den du zu dem Zeitpunkt nicht als Murks wahrgenommen hast.
Also plötzlich wird aus diesem Hobby, aus dieser Freiheit, etwas zu gestalten, dann eine große Verantwortung.
Absolut. Und ein großer Teil dieses Drucks ist eben auch so ein Gedanke, den Gina eigentlich fast immer im Hinterkopf hat.
Wenn jetzt jemand irgendwie Fernzugriff auf meinen Drucker hat und das ist ein Mensch, der hat Böses im Schilde, dann könnte der sowas machen wie dem Drucker sagen, der soll jetzt einfach mal auf 300 Grad heizen. Und dann heizt der.
Was im schlimmsten Fall dazu führen könnte, dass irgendwo vielleicht sogar ein Haus niederbrennt.
Also die Wahrscheinlichkeit, dass das jemand wirklich macht, ist wieder recht gering, ne? Aber ehrlich gesagt, wenn das nur einen Fall, einen solchen Fall gäbe, wäre das für mich schon eine persönliche Katastrophe. Also wenn meine Software missbraucht worden wäre, um ein Haus niederzubrennen, sozusagen. Ne? Also das reicht schon, das muss nicht sein, das will ich nicht auf meinem Gewissen haben.
Das ist dieses Worst-Case-Szenario, was Gina so im Hinterkopf mit sich rumschleppt. Was ist, wenn sowas passieren würde? Und es gibt einen Fall, in dem der Worst Case auf jeden Fall eingetreten ist.
An ominous new warning about the security of the devices that we use every day.
Eine Sicherheitslücke in einer Java-Bibliothek namens Log4j.
The Log4j vulnerability is the most serious vulnerability that I've seen in my decades-long career.
Log4j, manche sagen auch Log4j, so heißt dieser Softwarebaustein. Und man fragt sich, ob die Internetinfrastruktur nicht ein bisschen ernster genommen werden sollte. Schließlich hängt unser halbes Leben inzwischen davon ab.
Also ich habe viele Zitate gefunden, dass das eine der größten, wenn nicht die größte Sicherheitslücke aller Zeiten war.
Offensichtlich das 9-11 des Internets total an mir vorbeigegangen. Kannst du uns das erklären, worum es da geht? Erstmal, was ist das überhaupt, Log4j?
Log4j ist auch ein Open-Source-Tool, das in extrem vielen Servern und Programmen auf der ganzen Welt drin steckt, auch von großen Unternehmen, weil es extrem praktisch ist. Und wenn es schon da ist und kostenlos ist, warum baut man uns da nicht einfach ein? Mhm. Man könnte es vergleichen so mit der Blackbox oder dem Flugschreiber in einem Flugzeug, der einfach alles aufzeichnet, was auf einem Flug passiert, so die Temperatur, die Geschwindigkeit. Und wenn es dann mal einen Absturz gab oder irgendeine Komplikation, kann man halt nachschauen, okay, woran hat es gelegen, was ist passiert und so weiter. Das ist eben auch eigentlich für jede Art von Computerprogramm total praktisch, einfach alles aufzuzeichnen und schauen zu können, was ist denn da passiert zu diesem Zeitpunkt, der mich interessiert in meinem Programm. Mhm. So, und das hat eben zu diesem, wie du schon so schön gesagt hast, 9-11 des Internets geführt, weil nämlich in diesem Tool eine Sicherheitslücke aufgetaucht ist. Und von der waren dann betroffen riesige Unternehmen wie Amazon zum Beispiel, Apple, Microsoft, Google, IBM. Weite, weite Teile des gesamten Internets waren angreifbar. Nämlich so, dass Hacker, die diese Sicherheitslücke ausgenutzt haben, auf fremden Servern ihren Code ausführen konnten. Also die hatten quasi Zugriff auf fremde Server. Überall auf der Welt haben Hacker versucht, es sofort auszunutzen. Es wurden Daten ausspioniert, Passwörter. Menschen haben auf fremden Computern Bitcoins gemined, haben von fremden Computern wiederum andere Computer angegriffen. Ich habe eine Analyse von einem Cybersecurity-Unternehmen gesehen. Da gab es 100 Angriffsversuche pro Minute.
Ah, wow, okay.
Ich sitze hier seit Ewigkeiten in meinem Keller, keiner guckt hier vorbei, keiner schickt mir Geld, alle wollen bloß meinen Code haben. Und dann bauen wir den größten Mist aller Zeiten und plötzlich will jeder alles wissen.
Das ist Christian Grobmeier. Das ist ein Entwickler hier aus Bayern. Und der war einer von so ungefähr 6 Leuten, die hauptsächlich Log4j maintained haben, bevor diese Sicherheitslücke publik geworden ist. Also das war ein Tool, was schon seit längerem öffentlich war, aber nicht mehr so richtig weiterentwickelt wurde. Und so ungefähr ab Anfang der 10er Jahre ist dann der Christian dazugekommen und hat gesehen, ach, das ist doch eigentlich spannend, das könnte man weiterentwickeln. Und hat halt mit einem Team von so 4, 5 anderen Open-Source-Maintainern, die auf der ganzen Welt verstreut sind, angefangen, das weiterzuentwickeln und auch so erfolgreich zu machen, wie es dann tatsächlich geworden ist. Mhm. Naja, und der hat mir eben dann erstmal von diesem Tag erzählt, als er das alles mitbekommen hat, dass sein Tool da im Zentrum dieser riesen Sicherheitslücke steckt.
Die Menge der E-Mails pro Sekunde, also wirklich, wirklich viele. Und dann habe ich reingeguckt. Und dann stand da sowas wie Remote Code Execution. Oh shit. Da denkst du nicht mehr viel, da denkst du bloß noch, oh shit.
Das heißt eben, dass Hacker auf dein System zugreifen können und dort ihren eigenen Code abspielen können. Der absolute Super-GAU.
Ich habe an dem Abend einen Anruf bekommen von einem Freund, der hat mich schon seit Jahren nicht mehr angerufen. Ein uralter Freund war das. Und ich wollte eigentlich rangehen und wollte sagen, du, ich habe jetzt keine Zeit. Aber bevor ich das sagen konnte, sagt er zu mir, sag mal, Christian, hast du das Internet kaputt gemacht? Und dummerweise musste ich sagen, ja, aber ich repariere es wieder.
Und was sie dann gemacht haben, ist, sie haben sich alle sofort zusammengeschaltet in ihrer Freizeit. Bei Log4j muss man nämlich sagen, das wurde bis zu diesem Zeitpunkt komplett ehrenamtlich maintained. Also das war wirklich ein Hobbyprojekt von diesen 4, 5, 6 Programmierern, die da hauptsächlich dran beteiligt waren. Die haben sich dann zusammengeschlossen und gesagt, okay, wir müssen irgendwas tun, weil wir im Zweifel diejenigen sind, die am besten jetzt eine Lösung finden können, ein Update dafür, weil wir das Programm am besten kennen. Christian hat es mir auch so erzählt, einer von denen hat sich dann Urlaub genommen und wirklich 24 Stunden durchgecodet am Computer.
Ja, aber da wäre doch direkt meine Frage, warum gibt man dieses Problem nicht auch wieder in die Open-Source-Community raus? Das ist doch wahrscheinlich, wenn die Schwarmintelligenz nach dem Fehler im System sucht, kommen sie doch wahrscheinlich viel schneller zum Ergebnis, als wenn die da kurz vor Weihnachten zu dritt, zu vier, zu fünf, weiß ich nicht, den Fehler suchen oder nicht.
Absolut. Das ist ja auch genau die Logik dieser ganzen Community. Und genau das ist auch passiert. Also es kamen von allen Seiten Lösungsvorschläge. Gleichzeitig ändert das ja nichts daran, dass die Maintainer, die am nächsten am Programm sind, natürlich mit Hochdruck auch daran arbeiten.
Okay, verstehe.
Und das fügt in so einer Hochdrucksituation natürlich nochmal eine Ebene Komplexität mehr mit ein, wenn man dann die Vorschläge der anderen auch erstmal überprüfen muss und sich überlegen muss, ja, ist es denn die richtige Lösung? Also es ist so ein bisschen zweischneidig an der Stelle, aber eigentlich ein großer Vorteil der Community, dass sehr viele Leute dann direkt mit ihren Ideen kommen. Im Endeffekt kam die Lösung dann so, wie Christian es mir erzählt hat, aber eher aus diesem Team, was schon eingespielt war. Und sie haben dann nach nur ein paar Tagen ein Update bereitgestellt, mit dem man die Sicherheitslücke schließen konnte.
Wie denkt denn Christian da im Nachhinein dann drüber? Weil ich finde, das Ganze hat ja auch eine total irrationale Ebene. Wenn du dich darauf verlässt, dass da Leute sind, die unbezahlt in ihrer Freizeit sozusagen das Internet retten. Das klingt ja jetzt erstmal total paradox.
Für mich ist das der spannendste Punkt dieser Geschichte eigentlich. Weil zum einen erreicht Christian da mit seinen Mitstreitern ja was ganz Tolles. Also sie lösen diese globale Krise. Aber zum anderen sind sie eben auch gleichzeitig so im Auge des Sturms und sind ganz, ganz vielen Anfeindungen ausgesetzt. Und für ihn ist es so ein, auch in seiner Biografie, wichtiger Punkt, weil er eigentlich für ihn Open Source immer eine Möglichkeit war, zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Und er quasi einfach aus guten Idealen heraus diese Sachen bereitgestellt hat und jetzt quasi dafür so viel toxisches Feedback bekommt. Das hat ihn schon an den Punkt gebracht und es war auch ein bemerkenswerter Moment in unserem Gespräch. Da habe ich ihn gefragt, ja, hast du denn schon mal überlegt, jetzt aufzuhören? Und er meinte, ja.
Ja, das war gestern oder vorgestern.
Ja. Was ihn aber dabei hält, weiterzumachen, ist immer diese Frage, ja, wenn er jetzt aufhören würde und dann passiert nochmal so ein Log4j, wer kümmert sich denn dann darum?
Natürlich, wer macht's denn sonst? Tja, also was machst du? Klar kann ich aufhören. Ja, dann irgendwann knallt's halt mal. Du weißt ja, was ich gemacht habe oder wie mir das weitergeholfen hat. Und jetzt geht das kaputt, weil ich zu faul bin. Geht irgendwie auch nicht. Also musst du es dann entweder tagsüber mal zwischendurch machen. Du machst halt dann mal eine Stunde länger Mittag, wenn du noch angestellt bist. Oder du machst es halt abends. In der Früh um 6 stehe ich auf und es gibt halt Wochen, da sitze ich dann jeden Abend bis 2.
Diese Frage, wer macht es denn dann? Die hält Christian nämlich in so einem extrem anstrengenden Modus. Also er ist eigentlich gefangen in diesem Hobbyprojekt. Maintainer Burnout, was so ein Schlagwort ist, was mir auch immer wieder begegnet ist, ist ein riesiges Problem. Das sind eben Bedingungen, unter denen diese Open-Source-Maintainer, auf denen alles fußt, Probleme bekommen.
Egal wie viel ich tue, es ist immer noch viel zu tun, weil es kommt ja immer was dazu und es kommt immer was dazu von hunderttausenden Menschen und ich bin nur eine.
Gina hat es mir so beschrieben, dass wenn man darüber redet, so auf dem Weg in so ein Burnout zu sein, dass sich das für sie ein bisschen anfühlt, wie als wäre sie in so einer Badewanne und jemand hat den Stöpsel schon gezogen und sie ist so auf dem Weg zum Abfluss.
Ich weiß, dass er draußen ist, ich merke, dass er draußen ist und ich halte einen guten Abstand zum Abfluss.
Ich habe da auch eine Umfrage gefunden von Tidelift. Das ist so ein Digitalunternehmen, das versucht, Open-Source-MaintainerInnen und Unternehmen besser zusammenzubringen. Die haben eine nicht repräsentative, aber schon eine Umfrage mit einer relativ großen Stichprobe gemacht. Und in der haben eben 50% der Open-Source-MaintainerInnen gesagt, dass sie schon mal Erfahrungen mit Burnout gemacht haben.
Wir haben halt das Problem, dass Maintainer-Burnout ein ganz großes Thema ist, auch wenn es immer noch weitestgehend stillgeschwiegen wird. Wir haben auch ein großes Problem damit, dass Firmen Open-Source massiv ausnutzen. Du hast es total oft, dass Firmen fast ihren gesamten Workflow auf irgendwelchen Open-Source-Produkten aufbauen, aber find da mal auch nur eine einzelne Spende oder einen einzelnen Commit, der zurück an das Projekt geht. Und dann teilweise kriegst du dann aber noch stattdessen irgendwelche Issues nach dem Motto, ja, wir brauchen das dringend für unseren Kunden XY, wo du dir denkst, ja, bin ich jetzt irgendwie hier euer Dienstleister unbezahlt und soll jetzt hier eure Probleme für eure Arbeit lösen? Das kann es ja auch nicht sein.
Das muss man vielleicht auch nochmal klarer sagen, ne? Dass auch Unternehmen wie Meta, wie Amazon, wie Google auf Open-Source-Komponenten viel aufbauen, auf Projekten, die wirklich von Hobbyentwicklern gestartet wurden. Und Gina sagt, klar, es gibt da auch Unterstützung von Unternehmensseite, zum Beispiel, dass mal ein Open-Source-Entwickler als Consultant eingestellt wird oder dass die Unternehmen auch mal was weiterentwickeln an Projekten, aber die Verhältnismäßigkeit ist halt überhaupt nicht da dafür, wie viel Profit quasi auf den Schultern dieser Open-Source-Maintainer gemacht wird, müsste eigentlich auch noch mehr zurückgegeben werden aus der Industrie an die EntwicklerInnen. Eigentlich in fast jedem Gespräch, was ich mit MaintainerInnen geführt habe, ist dieser Moment aufgekommen, ist dieser Gedanke aufgekommen. Den kennen alle, dass sie sich mal fragen, ist es das überhaupt noch wert? Sollte ich nicht vielleicht lieber aufhören?
Aber das wäre jetzt auch tatsächlich meine nächste Frage. Wie sieht es denn mit dem Nachwuchs aus, ja, in der Open Source Maintainer Community? Gibt es Leute, die nachrücken?
Das ist eine ziemlich schwierige Frage, die auch viele von den MaintainerInnen umtreibt, mit denen ich gesprochen habe. Zum einen gibt es so ein bisschen so eine Skepsis, dass man sagt, ah, die junge Generation, die meint das ja gar nicht mehr so ernst wie wir, die hat nicht mehr diese Ideale, sondern die danach kommen, die wollen das eher für ihren Lebenslauf machen, weil es inzwischen so ein gutes Aushängeschild ist, bei einem großen Open-Source-Projekt dabei gewesen zu sein. Das ist so ein bisschen eine Skepsis. Das wichtigere Problem ist aber wahrscheinlich, dass es einfach Vertrauensprobleme gibt. Wenn du jemandem ein Projekt übergibst, was fast überall im Internet drinsteckt, dann musst du dir einfach sehr sicher sein, dass der damit nichts Böses anstellt. Und es gibt eben Fälle, wo Programmierer Menschen in Open-Source-Projekte mit reingeholt haben, die dann da ganz aktiv Sicherheitsmängel eingebaut haben. Und das macht es eben so schwer, neue Leute mit reinzuholen. Und das alles passiert in der Zeit, das muss man sich da, glaube ich, auch immer vor Augen halten, in einer Welt, die einfach weiter immer digitaler wird und in der es eigentlich immer mehr Bedarf für Code gibt und auch für Open-Source-Code. Das macht diese ganze Situation, ja, recht brenzlig, würde ich mal sagen. Für Gina ist es nach wie vor so, dass sie sagt, sie glaubt eigentlich noch an die Utopie. Sie glaubt daran, dass es möglich ist.
Open-Source ist ein guter Gedanke. Und ich glaube, wir könnten das auch hinkriegen als Gesellschaft, dass das wirklich eine Utopie ist oder dass es halt auch wirklich einfach das ist, was es sein soll.
Aber sie sagt auch, auf die Art und Weise, wie es jetzt gerade passiert, ist das absolut nicht nachhaltig, nicht sustainable, wie sie gesagt hat.
Aber momentan ist es halt leider Gottes eher etwas, was auf den Schultern von Einzelpersonen gemacht wird, die aus idealistischen Gründen oder aus welchen Gründen, also in meinem Fall sind es idealistische, ich habe keine Ahnung, was der Grund für andere Leute ist, sich das antun, das weiterzutun und halt so zu arbeiten.
André, wenn ich über die Open Source Maintainer nachdenke und dann eben auch dazu komme, dass die alle kurz vorm Burnout sind, dann kommt da natürlich ganz schnell das Thema KI in meinen Kopf, also künstliche Intelligenz. Könnte die nicht helfen, indem die Probleme fixt und dann die Menschen dadurch entlastet, die dann einfach ihre ganze Energie in freie Softwareentwicklung stecken können? Also ist KI hier eine Chance?
Es ist ein Gedanke, der ja gerade noch recht neu ist in der Community. Ich habe da auch mit einigen Maintainern drüber gesprochen. Man würde ja jetzt erstmal denken, klar, KI hilft denen zum Beispiel, ihre Programme auf Sicherheitslücken zu scannen und so weiter. Und das ist auch so. Es hilft den MaintainerInnen auch. Aber leider ist es hier auch so, dass die Grundstimmung, was das Thema angeht, eher negativ war. Weil, was sie auch gesagt haben, war, dass es natürlich auch den bösen Akteuren hilft. Ne? Es ist natürlich auch leichter, für die nach Sicherheitslücken zu scannen. Und eine Sorge, die viele haben, ist, viele sind eh schon überfordert mit den oft natürlich auch gut gemeinten Vorschlägen, die aus der Community kommen, um was zu ändern, also von Leuten, die Kollaborationsvorschläge machen. Das ist sowieso schon extrem viel Arbeit. Gina hat mir das auch beschrieben wie so eine To-Do-Liste, die nie zu Ende geht, weil du musst natürlich dir das alles anschauen und dann überlegen, macht das wirklich Sinn, was die Leute da vorgeschlagen haben. Und da ist die Sorge mit KI jetzt einfach, dass die Schwelle für viele Leute so gering geworden ist, einfach mal was vorzuschlagen, um das vielleicht dann auf dem Lebenslauf stehen zu haben, dass sie einfach noch mehr als eh schon überschwemmt werden mit nicht so stichhaltigen Vorschlägen. Wie sich das genau alles auswirken wird mit der KI, ist natürlich gerade noch unsicher, aber mein Eindruck ist, dass es die Dynamiken, die eh schon da sind, einfach noch extremer machen wird.
Du meinst also, dass der Einsatz von KI zum Beispiel beim Fixen von so Software-Bugs gar nicht wirklich hilft?
Wie gesagt, ich würde da nicht so absolut antworten. Es hilft bestimmt auch einigen Open-Source-Entwicklern und Maintainern, aber es vergrößert auch die Probleme.
Was braucht es denn, um diesen Leuten, diesen Maintainern zu helfen?
Ja, ganz handfest ist es natürlich in den meisten Fällen einfach erstmal finanzielle Unterstützung. Also diese Fälle wie jetzt bei Log4j, wo da Menschen wirklich komplett ehrenamtlich so einen essentiellen Teil der digitalen Infrastruktur pflegen, das kann ja eigentlich nicht sein. Und es gibt da auch Initiativen, jetzt gerade auch bei dem Beispiel, die versuchen, daraus zu lernen und kritische Open-Source-Projekte finanziell zu fördern. Zum Beispiel ein Projekt des Deutschen Bundestags, das noch unter der Ampelregierung an den Start gegangen ist, 2022, die Sovereign Tech Agency, die wirklich von diesem Gedanken auskommt, das ist kritische Infrastruktur, die wir da haben und wir müssen dafür sorgen, dass die sicher ist. Und die fördern eben ausgewählte Open-Source-Projekte, unter anderem inzwischen auch Log4j.
Ah ja, okay, guck.
Genau, und dann gibt es eben noch einen Teil, der vielen Open-Source-MaintainerInnen schon richtig viel bringt, wie ich gemerkt habe in meinen Begegnungen. Mhm. Und das ist, so einfach es klingt, aber das ist einfach mal ein Dankeschön zu hören. Gina hat mir erzählt von einer Schulklasse aus Chicago, aus einem sozial eher benachteiligten Viertel, die mit ihrem Tool im Unterricht gearbeitet haben.
Das ist halt dann schon irgendwie krass, weil halt der Lehrer erklärt hat, ja hier, ne, das macht einen in Deutschland, das Tool, was wir hier nutzen.
Und da hat sie gesagt, ja, da hat sie einfach nochmal gemerkt, dass das ja alles doch einen Sinn hat, was sie da tut.
Also mir geht es jetzt nicht darum, dass die Kids wissen, wer ich bin, sondern mir geht es darum, dass ich einen positiven Einfluss darauf hatte, dass die halt mit dem 3D-Drucker arbeiten konnten an der Stelle. Und das sind so Sachen, die finde ich krass und richtig gut.
Im Fall von Christian war es so, er hat mir von einer Geschichte erzählt, wo er beruflich letztes Jahr in Japan war und da eingeladen wurde von ein paar Entwicklern, die einfach nochmal so after work von ihm nochmal was hören wollten über Log4j, über diese größte Sicherheitslücke aller Zeiten und wie das für ihn war. Und dann hat er da einen Vortrag gehalten. In einem Büro, nach der Arbeit, irgendwer hat Pizza bestellt, ganz viele junge Entwickler, die ihm zugehört haben. Und auf einmal ist so mittendrin einer aufgestanden und hat angefangen zu applaudieren. Das ist in der Lebensrealität von diesen Menschen, die hören so selten ein Dankeschön dafür, macht es dann doch einfach wieder was aus. Und wo sie dann merken, okay, es bedeutet Menschen was und es bringt Menschen was. Und es hat einen Sinn, diese ganze Quälerei, die ich hier durchmache.
Und mal angenommen, es gäbe jetzt nicht Menschen wie Christian oder Gina. Was wäre dann? Also wie würde dann das Internet aussehen?
Wenn man jetzt mal spekuliert, eine Welt ohne Open Source Maintainer. Das ist eine Welt, in der es auf einmal viel weniger Innovationen gibt, weil ja auch ganz viele Startups erstmal auf Open-Source-Tools aufbauen. Das ist eine Welt, in der es viel mehr Sicherheitslücken gibt, weil es eben nicht diese Schwarmintelligenz gibt, die fortlaufend Projekte updatet. Es ist eine Welt, in der es viel schwieriger ist, Wissen zu teilen und in der zum Beispiel Schulen nicht so einfach Zugang haben zu Tools, um junge Menschen ranzuführen ans Programmieren. Und es ist auf jeden Fall eine Welt, in der ich viel, viel weniger gern leben würde.
André, vielen Dank für die krass spannende Recherche.
Vielen Dank für die Einladung.
BR-Journalist André der Hörmeier hat uns Einblicke in die Welt der Open-Source-MaintainerInnen gegeben und ihr Dilemma zwischen Freiheit und Burnout. Und wenn ihr noch mehr spannende Geschichten aus dem Internet hören wollt, dann hat André auch den passenden Podcast dafür, Wild Wild Web, mit ihm und Janne Knödler. Die beiden haben sich für die neue Staffel mit den mächtigsten Männern des Silicon Valley beschäftigt, Elon Musk und Peter Thiel. Findet ihr in der Audiothek und natürlich den Link dahin in unseren Shownotes. Autor der Folge ist Christian Schepsmeier. Mitgearbeitet haben Claudia Schaffer und Marc Hoffmann. Produktion Regina Stärke, Timo Lindemann, Fabian Zweck und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause. Ciao, macht's gut, bis zum nächsten Mal.